Mit Tanja Lieske am Mikrofon. Der Büchermarkt für junge Leser, heute von der Leipziger Buchmesse aus dem gläsernen Messestudio. Ich begrüße meine Gäste, Christine Kranz. In der Stiftung Lesen sind Sie zuständig für die Leseförderung auch kleinerer Kinder. Hallo, Frau Kranz.
Ja, hallo.
Katharina Meine, Geschäftsführerin der Ridili GmbH in Berlin. Was sich dahinter verbirgt, das klären wir gleich.
Hallo.
Und Till Weitendorf, Geschäftsführer des Oetinger Verlags.
Schönen guten Tag.
Sprechen möchte ich mit Ihnen dreien über das Kinderbuch der Zukunft. Denn das wird, das wissen wir schon, nicht nur als E-Book vorliegen. Es hat auch Sprechen und Laufen gelernt, ist animiert, kann als App auf Handy oder das iPad geladen werden. Und das hört sich so an.
Villa Cecilia, Haus der Klänge.
Eine interaktive Reise ins Reich der Musik. Es ist Sonntag und Zeit für ein richtig gemütliches Frühstück. Alexander, Katja und ihre Mutter überlegen, was sie am Wochenende unternehmen können. Museum? Aquarium? Spaziergang?
Ich schon wieder.
Können wir nicht was anderes machen?
Unvermutet schaut der Vater über den Zeitungsrand.
Heute, 15 Uhr, Tag der offenen Tür in der Villa Cecilia.
Ist das nicht dieses schöne alte Haus mit dem großen Garten hinten am Stadtwald? Was sich hinter diesen Mauern wohl verbirgt? Ja, das ist eine super Idee für den Nachmittag, freuen sich die Geschwister. Endlich ist es Nachmittag. Katja und Alexander gehen mit ihren Eltern zur Villa Cecilia. Die Villa mit den hohen Fenstern und ausladenden Balkonen leuchtet gelb zwischen hohen Bäumen und Blumenbeeten hervor. Fast wirkt sie wie ein Bienenstock, denn es herrscht ein reges Kommen und Gehen. Dabei umgibt eine Klangwolke aus chaotischem Gesumme und Gebrumme die Villa.
Frau Meinel, in enger Zusammenarbeit mit Autoren und Entwicklern entstehen bei Ihnen in Berlin Apps wie die, deren Anfang wir eben gehört haben. Wofür steht eigentlich der Name Ridili?
Ridili ist ja hauptsächlich eine Allusion so an Lachen oder Lesen. Und da wir auch mehrsprachige Apps, Kinderpublikationen realisieren, soll es ja auch ein bisschen über die Sprachen hinwegweisen. Bisschen Englisch, bisschen Französisch, Italienisch und im Deutschen hoffentlich auch noch zu verstehen. Außerdem stehen wir noch vor dem Problem, dass wir nicht genau wissen, was ist das eigentlich, was wir machen mit Apps. Kinder, Bücher sind es nicht, es sind interaktive Kinderlern-Lesetools. Liest man die, daddelt man, tappt man und wir haben gedacht, vielleicht können wir sogar irgendwann ein neues Verb etablieren, das heißt dann riedeln.
Also durchaus ein Projekt mit Zukunft. Sie haben die Schwierigkeit schon angesprochen. Was soll Ihrer Meinung nach eigentlich eine App unterscheiden von dem klassischen Kinderbuch oder auch einem E-Book?
Für uns ist ganz wichtig, dass es keine reinen Kinderbücher sind, die umgepresst werden auf ein neues Medium. Zum Beispiel, es werden die alten Grafiken von Büchern genommen und dann aufs iPad gebracht und ein bisschen Geräuschkulisse unterlegt, sondern es geht darum, die neuen Möglichkeiten, die das Medium bietet, dergestalt zu nutzen, dass man auch tatsächlich richtige Skripts entwickelt. Die bestehen aus einer Bildebene, aus einer Textebene, einer Leseebene, aber eben auch gesprochenen Ebene, einer Geräuschebene und möglicherweise Foto-Filmebene.
Die App, deren Anfang wir eben gehört haben, beschreibt den Sonntagsausflug einer Familie in ein Haus voller Klänge. Was mir aufgefallen ist, diese App verzichtet im Unterschied zu anderen Apps ganz auf Text. Warum ist das so?
Wir haben sonst Kinderbücher realisiert, bei denen der Text eingeblendet ist, wo die Leser oder die Nutzer die Möglichkeit haben zu wählen zwischen dem selber lesen oder dem vorgelesen bekommen. Bei der Villa Cecilia ist das eine Ausnahme, da wird der Text nicht eingeblendet, weil es einfach zu große Textmassen sind, die die Illustrationen stören würden und vor allen Dingen auch die sehr reichlichen interaktiven Bereiche. Dann würde der Text über die Gehörbildungsübungen laufen oder die Bilder, die zum Tappen sind.
Herr Weitendorf, der Oetinger Verlag ist einer der wichtigsten Kinderbuchverlage in Deutschland, hat unter anderem die Labels Cecilie Dressler, Nord-Süd, Ellermann und Klopp unter seinem Dach. Wichtige Autoren wie Cornelia Funke, Paul Maar oder Astrid Lindgren sind bei Ihnen im Programm. Wann wurden Sie eigentlich auf Apps aufmerksam und warum engagiert sich der Oetinger Verlag in diesem Bereich?
Oder es ist gar nicht so einfach zu sagen, wann ich auf Apps aufmerksam geworden bin. Ich glaube, kurz nachdem es damals den Start des iPhones gab. Und ich war segeln und ich glaube, ein Freund von mir hatte das schon und war einer der Ersten und hat mir dann die Möglichkeiten gezeigt und er hatte da auch ein paar Apps drauf. Und ab dann haben wir uns dafür interessiert und waren dann auch tatsächlich die Ersten aus einem Verlag heraus, die eine eigene dann interaktive App dann gelauncht haben und die, ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren auf der Buchmesse in Frankfurt vorgestellt.
Sie sind verantwortlich für diesen Bereich im Oetinger Verlag. Beschreiben Sie kurz die Herausforderungen.
Die Herausforderungen sind bestimmt, das Ganze auch rechenbar zu gestalten. Weil natürlich ist es so, dass man mit den Kreativen zusammenarbeitet zuallererst, dass man eine besondere Qualität hervorrufen möchte und das Ganze dann auch noch letztendlich so, dass es beim Publikum ankommt und dass es dann auch noch irgendwo hoffentlich auch etwas gibt, was dann auch zurückgezahlt wird. Nämlich nur so kann man ja weitermachen. Und das ist momentan, glaube ich, die größte Herausforderung, wo alle vorstehen. Apps sind sehr kostspielig in der Entwicklung. Und das, was man erlöst, ist relativ gering momentan.
Das heißt auch für Sie ein Projekt, das noch in die Zukunft weist, noch ein Zuschussgeschäft?
Etwas, wo man sich bestimmt auch strategisch für aufstellt. Allerdings ist es so, dass wir zum Glück auch Apps hatten, die sich gerechnet haben. Und wir gehen immer mehr an Lächeln sozusagen in die Zukunft. Ja.
Frau Kranz, Vorlesen und Lesen, das zeigen die Studien Ihres Hauses, sind kein netter Zeitvertreib. Vorlesen und Lesen fördert die kognitive Entwicklung und auch soziale Kompetenzen. Wir wissen auch, dass in Deutschland noch zu wenig vorgelesen wird. 42% der Eltern lesen selten oder nie. 46% sind es sogar bei Elternhäusern mit türkischem Migrationshintergrund. Welche Rolle spielen in diesem Panorama Ihrer Meinung nach elektronische Medien und Apps?
Wir haben eine Studie gemacht, die gezeigt hat, dass zum Beispiel Väter relativ leicht über Apps zu begeistern sind. Männer sind ja allgemein ein bisschen technikaffiner als Frauen. Und das hat also deutlich gezeigt, dass da Neugier geweckt wird bei den Männern. Und da wir ja auch außerdem noch die traurige Zahl haben, dass nur 8% der Kinder, denen vorgelesen wird, nur 8% wird von den Vätern vorgelesen, da erhoffen wir uns natürlich auch, dass wir da einen neuen Zugang schaffen. Und die Apps werden eventuell erstmal durch ihre Neuartigkeit überzeugen, dann aber auch durch die vielen zusätzlichen Effekte und den spielerischen Zugang, den sie bieten.
Wie stelle ich mir das konkret vor? Gehen Sie mit so einer App in eine Schule oder in einen Kindergarten und sagen den Kindern, schaut mal, das gibt es, zeigt es euren Vätern?
Nee, also es ist eigentlich was, das ganz große Problem, das wird der Herr Weidendorf sicher unterstreichen und Sie auch, dass die Auffindbarkeit der Apps sehr schwierig ist und unser Weg ist jetzt erstmal, die Apps an die Eltern heranzutragen, dass sie überhaupt wissen, es gibt dieses Produkt und wo finde ich gute Produkte. Und dann ist es eigentlich so gedacht, oder wir finden es am schönsten, wenn die Eltern die App gemeinsam mit ihren Kindern nutzen. Zum Beispiel zum abendlichen Vorlesen und Spielen und sich damit beschäftigen.
Wo bleibt das klassische Buch?
Das klassische Buch wird weiter seinen Stellenwert haben. Ich denke, es wird beides geben, parallel für unterschiedliche Nutzungssituationen. Also zum Beispiel die App für das Warten im Restaurant oder im Urlaub und das klassische Bilderbuch zum im Bett betrachten oder mit der Oma zum Beispiel auf dem Schoß vorzulesen. Das wird es immer geben.
Die Apps, Frau Meine, die bei Ihnen entstehen, wurden schon preisgekrönt. Ich glaube, vor allem die Villa Cecilia, deren Anfang wir eben gehört haben, war extrem aufwendig. Beschreiben Sie mal kurz, was dahinter steht.
Tatsächlich ist diese App, sprengt sie fast jeden Rahmen, weil sehr viele einzelne Gruppen beteiligt sind. Das liegt aber vor allen Dingen auch an dem Thema. Es geht um Musik und Kinder an Musik heranzuführen. Und da war uns wichtig zu sagen, wir wollen keine quakigen Stimmen haben, wir wollen keine Monomusik einspielen aus dem Archiv. Im Gegenteil, wir wollen wirklich High Quality produzieren und konnten dafür das Rundfunksinfonieorchester Berlin gewinnen, die etwas aus ihrem Education-Programm heraus etwas komplett Neues entwickeln wollten. Deutschlandradio Kultur hat mitproduziert. Dann haben wir Fördermittel vom Medienbord Berlin-Brandenburg bekommen. Es ist die UdK mit dem gesamten Stadt- und Domchor beteiligt. Also ich kann leider jetzt nicht alle aufzählen, aber es sind weit über 250 Mitwirkende bei dieser App. Und insofern sind auch die Produktionskosten und der Produktionsaufwand für diese App natürlich nicht mit der Produktion anderer Apps vergleichbar. Aber es ist eben ein spezielles Thema. Die Musik, wir haben das immer wieder gemerkt, wenn sie über ein Buch vermittelt wird, die Eltern setzen sich aufs Sofa und lesen dem Kind etwas über Musik vor. Dabei hört das Kind keine Musik. Allenfalls kann es eine gezeichnete Geige im Buch sehen. Aber wo bleibt die Musik? Beziehungsweise wie kann ich zeigen, was mit diesem Gerät gemacht wird? Wie hält man das eigentlich überhaupt? Und da war relativ schnell klar, wenn man Musik nahe bringen will, dann muss man ein multimediales Mittel finden, um es an die Kinder zu bringen. Und da bieten sich natürlich die besonders attraktiven Endgeräte an, mit denen sie sowieso spielen wollen und wo es nicht so daherkommt, so Kind, jetzt machen wir ein bisschen musikalische Früherziehung und jetzt setzen wir uns zusammen mal hin und ich bringe dir was bei und sofort kriegt es so einen pädagogischen Touch. Sondern die Kinder können sich völlig selbst damit beschäftigen, haben ihre eigene Musikbibliothek integriert, können ihre eigenen Gehörbildungsübungen machen, ohne dass sie merken, dass sie Gehörbildung machen, einfach nur, weil sie dieses Spiel da innerhalb der App realisieren. Sie bekommen die Informationen, können aber auch ein Klavier auseinandernehmen durch eine Fotogeschichte. Sie können sogar mit kleinen Filmsequenzen genau sehen, wie die Konzertkonvention realisiert wird und wie so ein ganzes Orchester zusammenspielt.
Ein Riesenauftrieb, Herr Weitendorf, entstehen in Ihrem Haus mit ähnlichem Aufwand, mit ähnlicher Sorgfalt Apps.
Ja, also ich würde nicht sagen, dass wir jetzt 250 Leute bisher geschafft haben, zusammenzubringen. Und ich glaube, da müssen dann natürlich auch die dementsprechenden Geldgeber dahinter stehen, die dann sowas überhaupt dann machen können und das verwirklichen können. Aber man muss wirklich sagen, auch bei uns ist der Aufwand enorm. Das ist schon so. Also wie eben schon erwähnt, braucht es ganze Teams dafür, um das wirklich herzustellen. Und wir sind der, glaube ich, doch einzige Verlag in Deutschland, der auch eine eigene Entwicklungsabteilung in-house hat, die das sehr, sehr stark dort vorantreiben. Wir setzen natürlich da schon auf starke Themen und auf Charaktere, die wir auch haben. Also beispielsweise der Regenbogenfisch ist gerade draußen, der kleine Eisbär ist draußen. Das sind alles Namen, die man kennt. Aber vor allen Dingen auch gepaart mit einer sehr, sehr hohen Qualität, was uns halt wichtig ist und vielleicht auch ergänzend vorhin zur Stiftung Lesen ist zu sagen, ich denke auch, was unsere Aufgabe hier halt ist, ist, dass wir versuchen auch die neuen Medien halt mit dem Know-how und mit dem Wissen und mit dem auszustatten, was das Lesen ausmacht und uns dort auch zu zeigen. Und wir haben dort auch eine Verantwortung zu tragen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend und ganz wichtig, den jungen Lesern gegenüber. Und mir ist es eigentlich fast egal, ob ein Buch die Begeisterung hervorruft oder eine App danach her. Hauptsache, es wird gelesen und Kinder kommen heute in Verbindung mit Storytelling. Und das ist ganz entscheidend, weil ich glaube, ohne Geschichten erzählen, ohne dieses tolle Medium, ohne Bücher, ohne Schreiben, ohne die ganzen Kreativen, die dahinter stehen, sind wir einfach nichts und sind wir nur eine halb so schöne Kulturgesellschaft.
Ihre Zielgruppe wird in Kinderbuchverlagen ja klassisch in Altersstufen eingeteilt, 0 bis 6, dann etwa 8 bis 12 und 12 bis 18. Für welche Altersstufe sind Apps denn eigentlich relevant?
Naja, Sie können natürlich für jede Altersstufe was entwickeln. Also von 0 bis 99 ist alles drin. Wir sind momentan eher auf die Jüngeren fokussiert. Es gibt aber genauso auch sehr, sehr interessante Projekte auch für Jugendliche oder auch selbst für Senioren habe ich schon was gesehen. Also es gibt alles.
Frau Kranz, Sie haben den Kopf geschüttelt. Wenn Sie einen Wunsch äußern könnten an Herr Weitendorf, wie sieht denn so eine tolle App aus?
Ach, also ich finde, es gibt schon einige schöne Apps auf dem deutschen Markt, aber die sind wirklich eigentlich vorrangig für die Jüngeren. Also es gibt relativ wenig Apps für die Schulkinder und gerade auch so für die schwierige Zielgruppe 12+ gäbe es ganz tolle Ideen für Enhanced E-Books, also E-Books, die erweitert sind um interaktive Möglichkeiten, um einspielbares Material und solche Dinge. Also ich würde mir was auch für die bisschen Älteren, die so schwer zu kriegen sind, die 12-Jährigen, die sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Lesen, für diese Zielgruppe würde ich mir auch was wünschen. Aber im Moment ist wirklich das Angebot doch sehr auf die Vorschulkinder zugeschnitten.
Herr Weitendorf, Sie erwähnten gerade die App des Regenbogenfisches. Wir hören mal rein.
Ich kann nicht einschlafen, jammert der Regenbogenfisch. Was ist denn los mit dir, mein kleiner Liebling? Fragt Mama. Es ist so dunkel. Keine Angst, sagt Mama. Ich rufe den Laternenfisch. Er wird so lange für dich leuchten, bis du eingeschlafen bist. Schlaf schön, kleiner Regenbogenfisch.
Kannst du noch ein bisschen dableiben, Mama?
Aber ich bin doch immer bei dir, mein Kleiner.
Versprochen?
Großes Regenbogenfisch-Ehrenwort.
Aber was ist, wenn eine Meeresströmung kommt und mich mitreißt?
Dann werde ich dir schneller folgen, als ein Schwertfisch schwimmen kann und dich wieder sicher nach Hause bringen.
Ja, der Regenbogenfisch als App. Zu den Tönen und den schönen Geräuschen, die wir gehört haben, müssen wir uns bewegte Fische vorstellen. Text, der eingeblendet wird. Text, der auch mit der Stimme eines Sprechers entlangwandert. Die Worte werden dann hell. Was gewinnt der Regenbogenfisch in diesem neuen Medium, Herr Weitendorf?
ich weiß nicht, ob er, naja gut, doch, man kann glaube ich schon sagen, ja, er gewinnt. Aber ich möchte nicht damit sagen, dass das Buch dadurch uninteressant wird, sondern ich finde, das Buch hat eine ganz tolle Stärke, einfach durch die Ruhe des Mediums. Ich glaube, wir haben hier ein ganz tolles Medium, was sich vielleicht so ein bisschen zwischen Fernsehen und Buch platzieren kann. Und ich glaube, natürlich sind heute Kinder einfach angezogen von Bewegung, von Interaktivität. Touchscreens bringen die neuen Möglichkeiten mit, dass man etwas berühren kann, dass man da etwas auslösen kann. All das ist natürlich sehr, sehr faszinierend für Kinder. Und man spricht Kinder auf mehreren Ebenen an, durch den Klang, durch den Sound, durch die und. Also das ist, glaube ich, das Spannende.
Also ich sehe besonders den interaktiven Aspekt. Wenn Interaktivität bei Apps wirklich sinnvoll genutzt wird, dann können die Kinder zum Beispiel den Fortgang der Geschichte mitbespinnen. Also es geht für mich nicht darum, dass man einen Effekt hat, man drückt beim Hund auf den Schwanz und der kann mit dem Schwanz wackeln. Das ist nicht die Art von Interaktivität, die wir uns wünschen, sondern die Kinder können mitgestalten, die können kreativ werden. Und Sie haben absolut recht, Herr Weitendorf, man spricht sie halt auf verschiedenen Ebenen an, was dann wiederum unserem ganzheitlichen Förderansatz auch wunderbar entspricht.
Ich würde gerne noch ergänzen, dass es auch eine große Chance ist, dass die Geschichten vorgelesen werden können. Und wir haben gesagt, da machen wir noch nicht Stopp, sondern außerdem wollen wir, dass die Kinder schon von Kindesbeinen an auch mit anderen Sprachen in Berührung kommen. Man kann jederzeit umschalten auf Englisch, Französisch, Spanisch oder Russisch.
Frau Kranz. Also ich kann Ihnen da natürlich völlig beipflichten. Ich finde aber auch ganz wichtig, wenn Sie sagen, die Kinder sollen sich auf die ganze Geschichte einlassen können, da muss ich leider wieder darauf zurückkommen, dass dann die Interaktivität wirklich sinnvoll eingesetzt werden muss und nicht zum Beispiel Applikationen den Kindern ermöglichen, aus der Geschichte rauszugehen und lieber zu spielen, sondern es muss praktisch wieder reingeführt werden in die Geschichte. Man muss praktisch den roten Faden der Geschichte ein bisschen in der Hand behalten.
Genau, deswegen finde ich eben, dass die Interaktion wirklich auf dieser Seite sich auf den Content beziehen müssen. Das, was an Interaktionen passiert, passiert nur direkt in Bezug auf den Text, jedenfalls bei Readily-Apps. Also es gibt eine Geschichte, die heißt Quietsch, da geht es um Geräusche, die Eltern fühlen sich ständig genervt von dem Sound, den der Junge da produziert. Das heißt, wenn man etwas interaktiv dort betätigt, dann entsteht genauso ein Nerv-Sound, der dann wieder die Geschichte vorantreibt und unterstreicht, worum es da eigentlich geht.
Ich möchte beipflichten und trotzdem möchte ich auch sagen, dass natürlich hier ein neues Medium entsteht. Das heißt, dieses Medium bietet natürlich die Möglichkeit, Filme dort reinzutun dann auch oder auch mit Spielen dort aktiv zu werden. Und ich finde, letztendlich ist ja alles gut, was dem Buch als Aufmerksamkeit dient und was das Kind dahin bringt, dass es sich mit Geschichten und dass es sich mit Texten beschäftigt.
Angesprochen wurde die Bedeutung des Vorlesens. Ist das, Frau Kranz, wirklich durch ein iPad oder ein iPhone zu ersetzen, diese Nähe, die Zuwendung?
Ersetzen ist ein ganz böses Wort. Also auf gar keinen Fall ist das zu ersetzen, weil kein iPad der Welt kann die Zuwendung ersetzen, die die Kinder durch ihre Eltern oder Großeltern oder anderen Vorleser bekommen. Es ist ja ganz wichtig, dass das Kind merkt, jemand nimmt sich Zeit für mich. Aber ich halte es für eine absolut sinnvolle Ergänzung. Ich finde, wirklich gute Ergänzung, gerade für Kinder, die vielleicht noch nicht so viel lesen, weil es auch ganz, ganz viele Bezüge gibt, zum Beispiel von Apps wieder zurück zu Büchern. Denn es gibt ja zum Beispiel Apps, wo es passend auch Bücher dazu gibt und man kann auch den anderen Weg gehen.
Aber das setzt doch schon eine sehr buchaffine, aufgeklärte Elternschaft voraus. Sie hegen doch, glaube ich, auch die Hoffnung, bildungsferne Schichten zu erreichen mit diesen Apps. Wie lässt sich das vereinbaren?
Also ich denke, es lässt sich einfach dadurch vereinbaren, dass zum Beispiel über bekannte Figuren gearbeitet wird. Wenn man eine bekannte Figur hat, die man von der App kennt, die man aus dem Fernsehen kennt und die dann aber auch in einem Bilderbuch auftritt, was man zum Beispiel in der Schule sieht oder in der Bibliothek oder was einem mal ein Vorlesepate nahe bringt, dann versteht man den Zusammenhang und geht vielleicht auch eher mal ans Buch.
Frau Manhel, Sie haben noch gezuckt.
Ja, gerade die bildungsfernen Schichten, staunt man ja, sind meistens durchaus gut ausgestattet mit technischen Geräten. Und wir haben gesagt, diese Geräte sind nicht aus der Welt zu schaffen, wollen wir auch nicht. Aber es kommt darauf an, was man daraus macht und welchen Inhalt man da drauf tut. Und wenn wir es schaffen, attraktiven Inhalt zu produzieren, dass diese Geräte, die in den Haushalten sind, die Kinder ermächtigen, ganz egal und unabhängig von den Interessen ihrer Eltern, wenn die Eltern kein Interesse am Lesen haben, trotzdem die Kinder einen Zugang finden können, dadurch, dass sie über Lese-Geschichten-Apps herangeführt werden.
Leseförderung für Kinder ist ein großes Anliegen von allen Menschen, die mit Kinderbüchern zu tun haben. Welche Gedanken gibt es dazu im Oetinger Verlag? Und ich möchte präzisieren, es gibt ja einen Leseknick für Jungs. Vor allem ab 12 Jahren hören die in der Regel auf zu lesen. Könnten Apps da helfen, Herr Weitendorf?
Ich glaube, letztendlich kann man da auf allen Ebenen was probieren, um diesen Leseknick natürlich irgendwo entgegenzuwirken. Ich glaube aber, dass der Leseknick natürlich genau daher kommt auch, dass wir einfach sehen, dass dann die Kinder sich mit anderen Medien halt beschäftigen, dann nicht mehr unbedingt dem Buch treu bleiben, sondern einfach anderes zusätzlich entdecken. Und zudem wird die Zeit einfach heute immer knapper. Das heißt, die Schule wird immer intensiver. Wir konkurrieren nicht nur mit anderen Medien, sondern wir konkurrieren einfach mit der Zeit, die Kindern überhaupt heute noch bleibt in dieser wahnsinnsintensiven Lebensumwelt, die wir heute haben. Deswegen, ja, es gibt Apps, die dort gegenwirken können, aber ich glaube, es ist ein größeres Problem, das wir wirklich angehen müssten, auf anderen Ebenen noch zusätzlich.
Eine Frage, die mich noch umtreibt, lesen, lernen, Frau Kranz, ist ja auch richtig Arbeit. Man muss entziffern lernen, man muss dekodieren lernen, man muss lernen, bei der Sache zu bleiben, man muss auch lernen, einer Geschichte linear zu folgen. Wie wirken sich da Apps aus? Könnte das nicht vielleicht doch nach hinten losgehen?
Ich wüsste das. Aber es gibt also hier noch nicht und auch in Amerika noch nicht die Langzeitstudien, die man dafür bräuchte, sondern wir können alle nur Vermutungen anstellen. Und unsere Vermutung ist, dass es eben erstens Begleitung braucht, dass also gerade bei kleinen Kindern die Eltern unterstützen müssen und dass das Medium so angelegt sein muss, dass dem Kind diese längeren Phasen, die es einer Geschichte folgt, auch ermöglicht werden und es nicht ständig abgelenkt wird. Spiele gut, aber dann eventuell in einem anderen Bereich und dass die Geschichte mal durcherzählt werden kann und danach kann man das Spiel spielen. Also solche Zugänge halten wir für gut.
Ich glaube, vor allen Dingen ist eins auch ganz entscheidend. Je jünger wir anfangen und je intensiver wir auch in diesem Bereich sind und je bessere Angebote wir auch gerade im jüngeren Segment schaffen, je stärker ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dem Buch auch treu bleibt, weil man einfach begeistert vom Buch ist und weil man überhaupt erstmal in Verbindung mit dem Buch gekommen ist. Und das ist heute ein wahnsinniges Problem. Sie hatten ja eben nochmal gefragt, auch was wir machen. Also wir haben sehr, sehr viele Aktivitäten. Es gibt zum Beispiel bei uns Onilo.de, was sich in Schulen wendet und was in die Schulen geht mit digitalen Content und wo man digitale Inhalte dann dort am Whiteboard, groß am Screen halt wirklich vor der ganzen Schule zusammen durchgehen kann und dann lesen kann. Und das ist wirklich echte Leseförderung, die begeistert und die momentan, glaube ich, auch das innovativste Projekt in der Art ist.
Was sagen eigentlich Ihre Autoren, wenn Sie denen verkünden, das schöne Buch gibt es jetzt auch als App? Sind die alle einhellig begeistert?
Mittlerweile ja, eindeutig. Es gab eine Zeit, wo man natürlich demgegenüber kritisch eingestellt war, wo man nicht so richtig wusste, geht das in die richtige Richtung, verbannt es nicht das Buch. Aber heute kann man wirklich sagen, dass die Autoren begeistert sind, dass sie einhellig der Meinung sind, dass es der richtige Schritt ist. Man muss ja auch nicht immer nur ganz komplexe Apps machen. Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Also es gibt sehr unterschiedliche Apps und es gibt trotzdem wirklich ganz tolle Buch-Apps, die auch nicht genau das mitbringen, was jetzt zum Beispiel die Villa mitbringt mit 250 Menschen, die dahinter stehen.
Aber auch eine Ausnahme.
Ja, ja, klar.
Die anderen Apps sind durchaus.
Wo auch Autoren heutzutage wirklich die Möglichkeit haben, sich kreativ dann zu entfalten. Das ist auch ganz wichtig. Es muss nicht immer ein 250-Mann-Team sein. Das ist auch für andere Autoren ja möglich.
Das wollte ich noch anführen. Also die Villa Cecilia ist sozusagen auch für uns ein absolutes Ausnahmeprojekt und wunderbar gewesen, dass wir das produzieren konnten. Die normaleren interaktiven, multimedialen Kinderbücher sehen anders aus. Aber es gibt eben auch bei Ridili die ganz entgegengesetzte Richtung, nämlich diesen Pflaumenreim. Das ist ein ganz, ganz simpler Abzählreim mit wenigen Seiten. Und da bekommen wir vor allen Dingen ganz starkes Feedback von Behindertenverbänden, Autistengruppen, weil sie sagen, das ist wieder eine Form der reduzierten Buch-App, mit denen sie was anfangen können. Weil das Kinder sind, die Berührungsängste haben, die sich eher auf Geschichten am iPad einlassen, die selber dort was durch Touchen auslösen können. Das ist eine Gruppe, für die kann man nicht ausschließlich produzieren, das wissen wir aus rein kommerziellen Gründen, aber es ist ein wunderbares Feedback, dass das auch mit diesen Apps möglich ist.
Unsere Sendezeit ist fast um. Frau Kranz, von Ihnen vielleicht noch ein Blick in die Zukunft. Wenn alles gut läuft, was bringen uns die Apps?
Wenn alles gut geht, bringen uns die Apps einfach eine Bereicherung des Medienmarktes. Und ich glaube, dass man dafür Schulung braucht, für einen verantwortungsbewussten Umgang damit und dass wir Wege brauchen, den Eltern das nahe zu bringen und die schönen Titel rauszufischen. Aber ich bin sicher, es wird sie geben und parallel auch das gute Buch.
Vielen Dank, Christina Kranz von der Stiftung Lesen, Katharina Meinl von der Redili GmbH und Till Weitendorf von Oettinger. Der Büchermarkt für junge Leser heute direkt von der Leipziger Buchmesse. Ich möchte noch verweisen auf unsere Sendung in der nächsten Woche. Da soll es nämlich um Leseförderung für Jungen gehen. Bleiben Sie dabei. Der heutige Büchermarkt für junge Leser wie immer nachzuhören auch im Internet unter www.dradio.de/literatur. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Tanja Lieske.